Und dieser Weg ist noch, dauert noch eine Weile. Wir wissen nicht, wie lang. Es kann sein, dass es nicht mehr lange ist. Vielleicht nach der nächsten Wegbiegung sind wir vielleicht schon da. Vielleicht dauert es noch länger. Ganz genau wissen wir das nicht. Vielleicht ist es für jeden von uns noch ein unterschiedlich Stück Weg. Aber wir haben ein Ziel, ein gemeinsames Ziel. Und die Bibel sagt, dass der Tag kommen wird, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wo wir nach Hause kommen und alles gut sein wird. Aber wir sind noch auf dem Weg. Es ist noch ein Stück Weg vor uns. Das Wunderbare ist aber, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind, sondern dass Jesus in unser Leben gekommen ist, um uns abzuholen. Er hat gesagt, komm, folge mir nach. Wir gehen zusammen. Und so gehen wir nicht alleine, sondern wir gehen mit Jesus. Wir gehen ihm hinterher. Er geht voran. Er weiß, wo der Weg lang geht. Er geht voran und wir folgen ihm nach. Und auf dem Weg, so wie die Jünger das erlebt haben, als Jesus als Mensch hier auf der Erde gewandelt ist und sie auch mit ihm gegangen sind, von Ort zu Ort, und sie wussten nicht, wohin es geht. Mal hierhin, mal dorthin. Manchmal hat Jesus ihnen gesagt, wo es hingeht. Hat gesagt, kommt, wir setzen jetzt über mit dem Boot auf die andere Seite. Manchmal sind sie einfach durch die Gegend gegangen und wussten nicht, wo es hingeht. Jesus hat geführt und Jesus hat sich führen lassen vom Heiligen Geist. Und dann kam aber der Tag, wo er ganz genau wusste, wo es hingeht. Und er hat es den Jüngern auch gesagt. Und dieser Schritt, dieses Stück Weg, das hat den Jüngern nicht gefallen. Weil Jesus gesagt hat, wir gehen nach Jerusalem und dort werde ich gekreuzigt werden. Und auf dem Weg haben sie es ganz vergessen. Obwohl Jesus ihnen dreimal das erklärt hat und dreimal gesagt hat, ganz deutlich, was in Jerusalem auf ihn warten würde. Aber auf dem Weg dorthin, da kam plötzlich dieses Happening auf, dieses Feeling, wow, es werden immer mehr. Die Leute kommen mit und sie sind begeistert. Na? Die große Euphorie. Die große Euphorie. Im Moment kriegen wir es auch vielleicht in den Nachrichten. Vor ein, zwei Wochen haben wir das vielleicht mitgekriegt. Ne? Wie der Flüchtlingstreck durch Osteuropa gewandert ist. Und ne? Das Ziel vor Augen. Das Himmelreich auf Erden. Und was für eine Stimmung. Natürlich, die Angst, die Not, die Verfolgung. Die Belastung des Weges, der hinter ihnen lag. Aber dann das Ziel vor Augen. Und dann die Euphorie, gemeinsam, wir schaffen es. Wir kommen gemeinsam dorthin. Die Jünger und die Leute, die mit Jesus mitgegangen sind, haben eine Euphorie entwickelt. Und uns geht es doch auch manchmal so, oder? Auf dem Weg. Wenn wir gemeinsam so unterwegs sind, ne? Und so einen schönen Abend zusammen haben, ne? Kommt manchmal Euphorie auf, dann denken wir, wow, super, mit Jesus auf dem Weg, ne? Und dann in die Herrlichkeit, wow, da wollen wir hin. Als die Jünger mit Jesus auf dem Weg waren und viele Menschen sich angeschlossen haben, hat Jesus was ganz Krasses gemacht. Er hat was ganz Krasses gemacht. Hier ist es. In Lukas 14, Vers 25 steht, es gingen aber große Volksmengen mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was sagt Jesus da? Jesus ist das totale Gegenteil von einem Prediger, wie wir ihn heute so in der Christenheit so finden. Er ist nicht einer, der auf der Welle des Erfolges schwimmt, sondern da, wo es richtig gut abgeht, und das ist mehrmals im Dienst von Jesus, können wir das lesen, hat er denen, die so begeistert ihm hinterhergegangen sind, hat er sie ziemlich vor den Kopf gestoßen. Warum hat Jesus das gemacht? Ist das lieblos? Will er die Leute abschrecken? Ich glaube, das ist einfach, dass Jesus zutiefst überzeugt ist von dem, was er die Jünger gelehrt hat, nämlich, dass die Wahrheit uns frei macht. Er sagt uns die Wahrheit. Das ist hier nicht irgendwie eine Strategie, um irgendwie ein paar Leute abzuwimmeln, die irgendwie nur so halben Herzens dabei sind. Er sagt einfach die Wahrheit, wie es ist. Wenn du Jesus nachfolgen willst, wenn du mit Jesus gehen willst, wenn du das Ziel erreichen willst, wirst du es nicht erreichen, wenn du dem Kreuz deines Lebens aus dem Weg gehst. Du wirst es nicht erreichen, wenn du in den Bindungen in dieser Welt hängen bleibst. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Frei zu machen aus der Sünde. Und die Sünde, die steckt tief drin in unserem Wesen als Menschen. Nicht nur in mir, sondern auch in allen anderen Menschen um mich herum. Auch denen, die ich liebe. Die Familie, und das ist das, worum Jesus hier zuallererst ringt. Die Familie ist von Gott gestiftet, ist ein Gottesgeschenk. Mann und Frau als eine Einheit in der Ehe, die dann Frucht bringen, Kinder bekommen, eine Familie, wo die Kinder in der Liebe der Eltern aufgezogen werden, aufwachsen. Was für ein wunderbares Bild, was für ein wunderbares Geschenk Gottes in seiner Schöpfung. Und Jesus sagt Nein dazu. Warum? Weil diese wunderbare, von Gott gestiftete Familie durch die Sünde zerstört ist, kaputt ist. Und ich denke, jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Familie ist nicht nur ein Himmelreich. Ehe und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Da gibt es viel Versagen. Da gibt es viel Elend. So viel Elend auf dieser Erde. Und vielleicht hast du das Glück gehabt, dass du eine sehr gute Familie hattest, wo noch vieles so war, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Ein Ehepaar, was sich treu ist, die sich um die Kinder kümmern, Kinder, die die Eltern respektieren und achten. Und dennoch ist die Sünde mittendrin. Und da, wo es besonders gut ist, wo die Familienstruktur besonders gut ist, ist es manchmal vielleicht sogar am schlimmsten, weil dann plötzlich die Familie zum Gott wird. Es gibt eine ganze Reihe von euch hier, das weiß ich, die eine belastete Kindheit hatten, die es nicht einfach mit ihren Eltern hatten, die vielleicht ein oder mehrere Elternteile gar nicht gekannt haben. Für die ist es einfach, die Eltern zu hassen. Beziehungsweise, ja, sich nicht an die Eltern zu hängen, gebunden zu sein an den Eltern. Für die, die ein sehr tiefes, inniges Verhältnis zu ihren Eltern haben, ist das hier eine heftige, fette Herausforderung, was Jesus hier sagt. Diese Familienstruktur, die gibt es ja, oder darüber sprechen wir im Kolosserbrief Kapitel 3. Deswegen habe ich das hier angesprochen, weil es nicht so einfach ist, als wenn wir nur diesen Vers jetzt rausnehmen aus Kolosser 3, wie Eltern und Kinder sich verhalten sollen miteinander. Wir müssen verstehen und begreifen, dass nur durch Christus wir eine Beziehung als Familie wieder haben können, wie Gott sich das gedacht hat. Ohne Christus sind die Strukturen der Familie zerstörerisch. Die Sünde ist am Werk. Im Negativen, in allem Versagen, wo wir als Eltern an unseren Kindern versagen, und ich sage euch, ich als Vater versage oft. Und auch in dem Positiven, wo wir so viel Gutes einander tun als Familie, auch da wird es zur Sünde. Warum? Weil Gott nicht die Ehre gegeben wird in dem Ganzen. Weil Christus nicht derjenige ist, auf den diese Liebe hinweist. Sondern weil wir auf uns selbst verweisen. Weil wir uns aneinander ketten und binden statt an Jesus. Und deswegen sagt, bricht Jesus ganz radikal diese Bindungen auf und sagt Nein dazu. Die Familie als natürliche Gegebenheit ist von der Sünde zerstört. Und deswegen muss ich Nein dazu sagen. Es gibt kein trautes Heim, Glück allein. Ohne Christus gibt es nicht. Ja, wir erleben es vielleicht manchmal. Manche Menschen erleben das so. Sie empfinden Glück. Aber nur weil wir Glück empfinden, heißt es nicht, dass es richtig ist. Zu sündigen macht glücklich. Viel zu oft. Viel zu sehr. Sonst würden wir es ja nicht machen. Aber es geht nicht nur um die Familie, es geht auch um das eigene Leben, Geschwister. Und das macht eigentlich die Dimension dann klar, worum es eigentlich geht. Es geht hier nicht, dass Jesus ein Familienhasser ist. Ja, er konnte ganz schön heftig sein, zu seiner eigenen Familie. Und das ist es, was Jesus macht. Er sagt, die alte Familie, die ist gestorben, die gehört gekreuzigt. Die Familie, die in der Sünde steckt, die im Fleisch steckt, die nicht im Geist ist, sie ist gestorben. Ja, meine Mutter, meine Brüder, ich kenne sie nicht mehr. Die sind meine Brüder, das ist meine Mutter, die den Willen Gottes tun. Jesus hat eine neue Familie gestiftet und hat gesagt, das ist deine Familie. Das sind deine Brüder und Schwestern. Warum? Weil du einen ganz neuen Vater hast. Du bist ein Kind Gottes. Du bist nicht mehr das Kind deiner Eltern, sondern du bist ein Kind Gottes. Du bist in Ewigkeit ein Kind des Vaters im Himmel. Da Dabei bleibt Jesus aber nicht. Ich sehe ein paar schockierte Gesichter. Dabei bleibt Jesus nicht, Geschwister. Wir leben hier nicht in einer Sekte, die die Familie jetzt ad acta erklärt, weil das ist nicht die Wahrheit der Schrift, weil Christus auch genauso lehrt, dass wir Kinder, Vater und Mutter ehren sollen. Und deswegen lesen wir das jetzt auch im Kolosserbrief, was Gott über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern zu sagen hat. Und auch zwischen Ehepaaren, das haben wir ja letztes Mal gesehen. Aber mir ist es ein Herzensanliegen und ganz wichtig, dass ihr begreift, diese Beziehung ist nachgeordnet. Im Kolosserbrief Kapitel 3 geht es zuerst um die Beziehung, die du zu Gott hast, zu Christus. Das ist die erste und einzige Beziehung, die überhaupt dir als Mensch den Zugang eröffnet, auch zu allen anderen Beziehungen. So wie wir gesagt haben, dass nur Christus uns die Beziehung zu Gott ermöglicht, dass die Tür öffnet zur Beziehung mit Gott, so öffnet uns Christus allein die Tür zu den Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Ohne Christus stecke ich fest in der sündigen Struktur der Beziehungen. Deswegen sagt Gott am Anfang zum Mann, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Es ist tatsächlich notwendig, um eine neue Beziehung anzufangen, die alte zu verlassen. Christus sagt, verlass es, verlass alles. Lass es alles hinter dir. Diese alten Bindungen. Ihr kennt diese Strukturen zwischen Eltern und Kindern, was da so abläuft. Ne? Was weiß ich, wenn meine Eltern bei uns zu Gast sind, ne? Und dann die Gespräche, ne? Und manche Sachen. Und du reibst dich immer an denselben Punkten auf und du kommst immer wieder in dieselben, trittst immer wieder in dieselben Fallen rein. Und es entsteht immer wieder an derselben Stelle die Konflikte und die Streitereien und was weiß ich. Ne? Und ja, und dann die Manipulation, ne? Hin und her. Und Jesus sagt nein zu diesen Strukturen. Er löst sie auf und sagt, ich will etwas Neues stiften. Lass uns jetzt mal in Kolosser 3 hineingehen. Also zuerst ist die Beziehung zu Christus. Dann, als Folge davon, ist dann die Beziehung zu den Geschwistern in der Gemeinde das Nächste, wovon Paulus und Timotheus sprechen, Kapitel 3. Von der Liebe, die wir untereinander haben sollen, wie wir einander vergeben sollen, wie wir einander, einander so behandeln sollen, wie Christus uns behandelt hat. Und dann erst kommen diese menschlichen Beziehungen in den Blick. Und zwar geht es darum, ein Leben zu führen, was Gottes würdig ist, dass wir als Kinder Gottes auch sichtbar sind in dieser Welt. Dass Jesus hat gesagt, wir sind das Licht, ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll leuchten vor den Menschen. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also, es soll sichtbar werden, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sollen uns als Kinder Gottes würdig erweisen. Und das tun wir aus der Kraft, aus der Veränderung, die Gott uns gibt, indem wir Christus anschauen. Und dann werden unsere Beziehungen verändert. Dann können wir, dann suchen wir in den Beziehungen nicht etwas von dem anderen. Das ist das, wie wir Beziehungen eingehen und Beziehungen führen, ist, dass wir in dem Geben und Nehmen etwas für uns suchen. Gott zeigt uns aber auf, hier auch in seinem Wort, dass in den Beziehungen, die wir jetzt führen, dass wir eine ganz andere, dass da eine ganz andere Struktur hintersteckt. Wir gehen in die Familie als Gesandte Gottes. Wir gehen nicht mehr einfach nur als das Kind zu unseren Eltern. Wir gehen nicht einfach nur als Ehemann zu unserer Ehefrau. Sondern Wir gehen als Gesandte Gottes. Wir gehen als Kinder Gottes hinein, um Licht zu sein, um zu geben. Um das, was wir von Christus empfangen haben, in der Beziehung zu Christus, weiterzugeben. Aber wir suchen nicht mehr nach etwas in diesen Beziehungen. Ja, wir empfangen. Wir empfangen in den Beziehungen. Gott ist gnädig. Er hat uns beschenkt durch unsere Eltern. Er hat uns beschenkt durch unseren Ehepartner. Er hat uns beschenkt auf vielfältige Weise durch die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Das ist Gottes Gnade. Und er tut es auch weiterhin. Aber wenn ich mit der Haltung hineingehe, diese Beziehungen sind für sich genommen, ohne Christus, Erfüllung, sie füllen mich aus, sie geben mir Kraft, sie sind gut für mich, dann gehe ich haarscharf am Ziel vorbei. Ich bin berufen, von Christus erfüllt, gestärkt, hinzugehen in die Beziehungen und dort ein Segen zu sein, dort zu dienen, dort mich hinzugeben und Licht zu sein für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für meine Eltern. Und deswegen sagt er hier in Vers 18, ich wiederhole nur noch einmal kurz die Verse, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Wer sich dafür interessiert, kann sich die Bibelstunde aus dem Juli anhören. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Das sind hier keine umfassenden Aussagen über das, wie wir als Kinder uns verhalten sollen in unserer Beziehung zu unseren Eltern. Da gibt es noch eine ganze Reihe andere Dinge, die wir in der Schrift finden. Das wollen wir heute aber nicht alles uns angucken. Könnt ihr selber mal forschen. Wir werden uns auf das konzentrieren, was hier steht. Genauso auch von den Eltern zu den Kindern. Auch da gibt es noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Hier wird nur ein Aspekt rausgegriffen. Okay, wir fangen an mit dem ersten Punkt hier. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Die Struktur der Sünde bringt Ungehorsam hervor. Das können wir lesen in Römer 6 als eine grundlegende Aussage. Genauso wie wir letztes Mal gelesen haben, dass wir ein Problem mit Unterordnung haben, weil das Fleisch sich nicht unterordnet. Weil wir nicht bereit sind, jemand anders über uns zu akzeptieren. Die Macht der Sünde in uns wehrt sich dagegen. Der Anteil unseres Wesens, unser Fleisch, wehrt sich dagegen. Und hier wird das Gleiche auch mit dem Gehorsam gesagt in Römer 6 und Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht? Paulus vertritt nicht das Märchen der Aufklärung, die sagt, dass es dem Menschen möglich wäre, ein mündiger Mensch zu sein, sondern Paulus sagt ganz klar, der Mensch ist immer ein Sklave. Du bist auf jeden Fall ein Sklave. Die Frage ist, welchem Herrn dienst du? Wer ist dein Herr? Also das heißt, wir können Sklaven sein, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Paulus sagt, wir waren alle Sklaven der Sünde. Wir waren gehorsam der Sünde gegenüber, dem Aufbegehren, was in uns aufbegehrt. Und das wissen alle, die Eltern sind, die Kinder haben, wie Kinder aufbegehren. Wenn du ihnen etwas sagst, was sie tun sollen, sie begehren auf. Ja, es gibt diese guten Tage, wo sie lieb und nett sind und wo sie Mama gerne einen Gefallen tun wollen, weil sie hinterher vielleicht eine Süßigkeit kriegen. Aber selbst manchmal ist tatsächlich auch keine Berechnung da drin. Tatsächlich ein Stück zurückgeben von dem, was sie an Liebe empfangen haben. Aber dennoch, dieses Aufbegehren, es ist sogar in unserem, fast schon in unserem Bauplan, würde man sagen, drin, ne? Das, was wir Pubertät nennen, ne? Pubertät. Da wird richtig rumgepupt. Da kommt doch diese ganze Rebellion, oder nicht? Wir haben sie doch alle durchlebt. Und klar, es ist der Entwicklungsschritt, wo ein Kind sich, wo ein Kind anfängt, erwachsen zu werden, wo es sich löst von seinen Eltern, wo es auf eigene Füße sich stellt. Aber da, dieser Prozess muss doch nicht zwangsläufig mit Ungehorsam zusammenhängen. Aber es ist so. Es gibt tausende von Ratgebern, die sich damit befassen, mit diesem Thema. Na, wie gehe ich als Eltern mit pubertierenden Jugendlichen um? Na, wirklich ein schweres Geschäft. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, aber überall ist es drin. Dieses Aufbegehren. Aber es ist nicht schon bei den Pubertierenden. Mit meiner kleinen dreijährigen Susanne habe ich das volles Brett. Na, Regeln aufstellen, die dann auch eingehalten werden. Oh, es ist so schwer. Und das ist dieses, das ist das Fleisch, das ist die Sünde. Wisst ihr? Und wir merken, es geht nicht auf dieser familiären Ebene. Wenn wirklich Heilung und Heil hineinkommen soll in die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, dann muss in den Kindern Christus hineinkommen. Dann muss ein Kind diesen Sohn annehmen, der gehorsam war seinem Vater bis zum Tod am Kreuz. Philipper 2. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Christus ist der gehorsame Sohn des Vaters im Himmel. Wenn du als Kind deiner Eltern, und fast viele von uns haben vielleicht noch Eltern, wenn du lernen willst, ein gehorsamer Sohn, eine gehorsame Tochter zu sein, und auch wenn wir erwachsen sind, schulden wir unseren Eltern immer noch Ehre, Achtung, Respekt. Ja, sie sind uns immer noch gegeben, und das ist das Wunderbare, wenn wir gottesfürchtige Eltern haben, dass sie uns gegeben sind, tatsächlich, um uns einen Rat zu geben. Sie haben Weisheit erlangt, sie sind, haben lang, ein langes Leben gehabt und sie haben mehr Weisheit, als wir es haben. Und deswegen sollten wir den Rat unserer Eltern hören. Wir müssen nicht alles das genauso machen, wie sie uns raten. Denn wenn sie weise sind, dann werden sie uns als erwachsene Menschen auch nicht mehr Befehle erteilen. Oder sagen, das musst du machen oder das musst du machen, das musst du lassen. Na? Wir sind eigenständige Erwachsene und müssen unsere eigenen Entscheidungen treffen und verantworten. Aber die Eltern sind uns immer noch gegeben als Ratgeber, als weise Eltern, die wir achten und respektieren sollen. Jesus hat sich nicht nur seinem himmlischen Vater so untergeordnet. Wir könnten ja auch sagen, okay, ja, meinem himmlischen Vater, dem unterordne ich mich total, aber meinen irdischen Eltern, die kannst du vergessen, die kannst du in der Pfeife rauchen. Lass uns mal gucken, wie Jesus das gemacht hat, Lukas 2. Und wir sehen in dieser Geschichte alle drei Elemente, nämlich das Element, dass Jesus die natürliche Familie, der natürlichen Familie die Tür zumacht. Er konfrontiert seine Eltern ganz krass damit, dass die natürliche Familie die natürlichen Bindungen von der Sünde durchdrungen sind und er deswegen einen Schnitt ziehen muss. Lukas 2 sehen wir. Er besucht mit seinen Eltern als Zwölfjähriger, das ist ab Vers 41, besucht er das Passafest. Und Vers 43, und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Er war nicht bei seinen Eltern, er war auch nicht bei den Verwandten und Bekannten. Die natürlichen Bindungen hat Jesus abgebrochen. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind! Das einzige Mal, dass im Neuen Testament Jesus mit diesem Wort Technon bezeichnet wird, nämlich von seiner Mutter. Dieses Wort Technon heißt ein Geborener. Das ist der, den sie geboren hat. Kind! Mein Kind! Ich habe dich geboren! Du gehörst zu mir. Eine Mutter spürt die Verbindung zu ihren Kindern noch auf eine ganz andere Weise, als es ein Vater tut. Sie hat ihn selbst geboren. Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Die Mutterliebe spricht. Und es ist doch so verständlich, oder? Wir können das so gut nachvollziehen. Es gibt so 3, 4 Stories mit unseren Kindern, ne? Da waren sie plötzlich weg, ne? Und plötzlich kriegen wir den Schock. Ne? Ich bin auch schon weggelaufen bei meinen Eltern. Ne? Die haben auch schon so ihre Stories mit mir erlebt. Erzähle ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Erzähle ich mal wann anders. Ja, das erzähle ich mal wann anders. Kind, ne? Also mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Das ist mein Papa. Und ich muss in seinem Haus sein, in der Gemeinschaft mit ihm und mit seinen Leuten. Ihr seid nicht meine Familie. Wow, wie heftig ist das? Aber er war ohne Sünde, Geschwister. Er hat das hier nicht so gesagt, sondern er hat gesagt, ich muss im Haus meines Vaters sein. Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Ist doch klar. Waren vor dem Kopf gestoßen, haben es nicht kapiert. Was soll das? Und dann aber Vers 51, okay? Jesus stößt seine leibliche Familie vor den Kopf. Er postuliert die neue geistliche Familie. Aber was tut er dann? Lebt er jetzt ab fortan im Tempel? Nein. Geht mit seinen Eltern wieder nach Hause. Hier steht es. Er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und das ist dieser Weg. Durch Christus bekomme ich einen neuen Auftrag, in die Welt zu gehen. Ich bin nicht mehr von der Welt. Jesus sagt, ihr seid nicht von der Welt, sondern ihr seid Kinder des Himmels. Jetzt geht in die Welt und dient in der Welt. Und die Welt fängt an bei den engsten Beziehungen, die du hast, bei deiner Ehe, bei deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Eltern. Gehorcht euren Eltern in allem. Durch Christus wirst du fähig dazu. Er hat seinen Eltern, die Sünder waren. Er war vollkommen rein. Das kannst du von dir nicht behaupten. Aber er war vollkommen rein und hat sich seinen Eltern untergeordnet. Seinen sündigen Eltern. Er war ihnen gehorsam. Und dieses Wort Gehorsam, das kommt so oft im Neuen Testament vor. Es fängt nämlich damit an, dass das Evangelium, was dir gesagt wird, dass der Glaube, der verkündigt wird, Da wird immer wieder davon gesprochen, dass Menschen, die zum Glauben kommen, gehorsam geworden sind, dem Glauben, dem Evangelium, Jesus gehorsam geworden sind. Gehorsam hat ganz viel mit Vertrauen und Glaube zu tun. Wenn du deine Eltern glaubst, wenn du ihnen vertraust, dann gehorchst du ihnen auch. Und deswegen ist es so schwer. Kannst du als Kind eigentlich nicht deinen Eltern in allem gehorchen? Kannst du nicht, weil du nicht dieses hundertprozentige Vertrauen hast. Irgendwann wird dieses Vertrauen gebrochen. Deine Eltern haben irgendwann versagt. Und du hast diese Erfahrung mitgenommen und hast gedacht, ja, Eltern kann ich nicht so ganz vertrauen. Nicht in allem. Aber dem Vater im Himmel, den kannst du 100% vertrauen. Und dadurch, dass du dich ihm unterordnest und ihm gehorsam bist, kannst du auch im Vertrauen auf ihn, im Gehorsam gegenüber seinem Gebot, deinen Eltern gehorsam sein. Weil eine Verheißung darauf liegt. Das ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Jetzt sind vorher die Kinder und ihre Eltern. Ne? Die Kinder sollen nicht nur dem Vater gehorchen, sondern auch der Mutter. Okay? Also dieses Spielchen Vater und Mutter gegeneinander auszuspielen, das ist vom Teufel. Und darin sind unsere Kinder Kinder des Teufels. Wieso sagt es Johannes? Ganz heftig. Oder Jesus hat es auch mal gesagt. Wenn sie Jesus aber in ihr Leben aufnehmen, werden sie zu Kindern Gottes. Und dann hören auch diese Spielchen auf. Na, nicht den Vater gegen die Mutter ausspielen, sondern gehorsam sein, sowohl dem Vater als auch der Mutter. Na, unsere Kinder haben das ja so gut drauf. Ne? Wenn du irgendwo zu Nein sagst, was weiß ich, kleine Susanne sagt, darf ich Süßigkeiten? Ich sage Nein. Trapp, 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 geht in die Ecke, na, zu Mama. Mama, darf ich Süßigkeiten? Und sie sagt vielleicht, ach, ja, vielleicht, mal, müssen wir mal gucken. Und dann geht sie an den Schrank und dann gibt sie ihr was raus. Und ich komme rein und denke, was läuft denn hier ab? Ich habe doch Nein gesagt. Nicht aussuchen, so wie es mir gerade passt. Ja, wenn Papa Ja sagt, dann darf ich ja, auch wenn Mama Nein sagt, so, ne? Nein, den Eltern gehorsam sein. Die Eltern sind hier auch gerufen und gefordert. Ihr sollt eine gemeinsame Linie finden mit euren Kindern. Ihr sollt euch nicht ausspielen lassen. Ihr sollt, ja, das einfordern. Es gibt Kinder, die vielleicht, ne, da gibt es vielleicht den Jungen, der in der Pubertät dann seine Mutter missachtet. Und der Vater muss darauf achten, dass der Sohn auch der Mutter den Gehorsam leistet, sich seiner Mutter unterordnet. Das müssen wir einfordern. Wir müssen uns zueinander stellen als Ehepaar, dass die Kinder nicht denken, naja, hier kann ich das machen und so. Jetzt kommt aber die andere Seite. Paulus und Timotheus betrachten es immer von zwei Seiten der Beziehungen. Es gibt hier die Kinder, es gibt aber auch die Verantwortung tragen, nämlich die Eltern? Nein, die Väter. Die Väter tragen Verantwortung für ihre Kinder. Ja, vielfach ist es in der Familienstruktur so, dass die Kinder, die von den Müttern vor allen Dingen aufgezogen werden, und auch biblisch ist das so. Aber die Väter haben die Verantwortung in der Erziehung. Und sie sollen auch die Kinder, für die Kinder sorgen. Sie sollen sich um die Kinder kümmern. Sie sollen auch Zeit mit den Kindern verbringen. Auch wenn es nur wenig Zeit ist. Sie sollen ihre Verantwortung wahrnehmen. Und hier wird uns einfach ein kleiner Punkt genannt. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt für uns als Väter. Reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Wie viele Väter haben ihre Kinder entmutigt, haben sich einen Spaß daraus gemacht, dass sie piesacken und sich aufregen. Wie viele Väter haben sich ungerecht verhalten, indem sie den Kindern nicht gedient haben, sondern indem die Kinder einfach nur ihr Spielzeug waren. Wir sind als Väter gerufen, unseren Kindern zu dienen. Und worin dienen wir ihnen? Indem wir sie aufbauen, indem wir sie stärken und ermutigen, indem wir ein Vater sind, wie unser Vater im Himmel ein Vater ist. Und deswegen können wir Väter nur Väter sein, wenn Christus in uns ist. Wenn Christus dazwischen ist. Wenn die Kinder nicht für uns da sind, sondern wenn wir für die Kinder da sind, wie Jesus für uns da ist. Wir geben uns hin. Wir sollen die Kinder nicht reizen, nicht sie irgendwie hochnehmen. Es ist so einfach, so ein kleines Kind, ne, das glaubt dir ja alles. Ne? Und du kannst ihr Geschichten vom Weihnachtsmann erzählen und die glauben das. Was für eine hohe Verantwortung haben wir. Meine Schwiegermutter, die ist irgendwann mit 12 aus allen Wolken gefallen, weil sie irgendwie mitgekriegt hat, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Ne? Ist ausgelacht worden auf dem Schulhof, weil ihre Eltern so perfide hingekriegt haben, ihr die Illusion zu geben, dass es den Weihnachtsmann gibt. Und haben gedacht, sie tun ihrer Tochter was Gutes. Du kannst einem Kind so viel weiß machen. Das glaubt ihr alles. Du hast eine hohe Verantwortung als Vater. Spiel nicht mit dem Vertrauen deines Kindes. Sondern es geht darum, ein Ermutiger zu sein. Wie gesagt, so wie unser Gott. David hat das so schön gesagt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dieses Vertrauen einem Kind nahezubringen. Ein Menschen, der einen Vater hatte, der ihm nicht dieses Vertrauen eingeflößt hat, hat es später unheimlich schwer zu verstehen und dann auch zu glauben, dass Gott ein guter Vater ist. Aber er ist es. Er ist der beste Vater, den es gibt. Und da hat Jesus sich so viel Mühe gegeben, uns den Vater zu zeigen, oder? Aber wir als Väter, auch wir sollen unseren Kindern den Vater zeigen. Wir sind Vater für sie. Und wir sollen ihnen den Vater zeigen. Und wenn sie nur uns sehen und nicht Christus, dann entsteht eine falsche Bindung. Du kannst ein perfekter Vater sein und kannst dadurch verhindern, dass dein Kind zu Christus kommt. Weil das Kind nur auf dich als Vater fixiert ist. Aber wenn du mit Christus lebst, wenn Christus in dir lebt und du ihm das vermittelst, ja, ich stärke dich, ich ermutige dich, ja, wir gehen zusammen zu unserem Vater im Himmel. Ja, ich suche bei ihm alle Kraft und Stärke. Oh, ich habe versagt, bitte vergib mir. Kinder zu ermutigen, das ist unsere Aufgabe als Väter. Und nicht sie zu entmutigen. Und das tun wir, weil Gott uns so sehr liebt, weil er unser Vater ist und er uns immer wieder ermutigt. Mit ihm können wir über Mauern springen. Er will uns mutig machen. Er will seinen Geist auf uns ausgießen, damit wir seine Zeugen sind. Hier in Hannover, in der Region Hannover, in Deutschland und bis ans Ende der Welt. Hast du Mut dazu, sein Zeuge zu sein? Bist du mutlos? Bist du entmutigt? Komm doch zu deinem Papa und lass dich ermutigen. Er hat so viel Ermutigung für dich. Er hat so viel Kraft, die er dir geben kann. Und wenn du ein Papa bist oder vielleicht ein Papa wirst irgendwann, dann nimm das zu Herzen. Suche Christus, dass du ein Papa sein kannst, der in dem dein Kind den Vater im Himmel sehen kann. Jesus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um alle Bindungen der Sünde aufzulösen. Herr, du kennst unser Leben, du weißt ganz genau, bei jedem Einzelnen von uns, die wir hier sitzen, wo wir stehen und was für eine Not wir haben, Herr. Ich weiß aber, hier sitzen eine Menge Leute, die ja eine schwierige Beziehung zu ihren Eltern hatten und es vielleicht immer noch haben. Jesus, und das Einzige, was uns befreit, was uns hilft, ist loszulassen, unsere Eltern loszulassen. Ihnen zu vergeben, all ihr Versagen. Und das Überfließen an Liebe, was sie uns zukommen lassen haben, was aber in einer falschen Bindung gelandet ist, das sich davon zu lösen, sich davon zu trennen. Weil du der Einzige bist, der rein ist, der ohne Sünde ist und der ja in seiner Beziehung uns in die Freiheit führt. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du uns Freiheit gibst in der Bindung an dich, Jesus. Und wir bitten dich, dass du unsere Beziehungen erneuerst, dass du uns Kinder erneuerst in unserer Beziehung zu unseren Eltern, dass wir frei werden von diesem Fleisch, was immer wieder rebelliert, was aufbegehrt, was keinen Bock hat, was sich nicht sagen lassen will. Jesus, dass dein Geist in uns Gestalt gewinnt. Und wir beten, dass du uns auch als Eltern erneuerst, Jesus, durch deinen Geist. Dass du uns befähigst, unsere Kinder nicht als unsere Kinder anzusehen, sondern als das, was sie wirklich sind und was sie werden sollen, deine Kinder. Wir beten, dass wir sie so erziehen, so für sie da sein können, gerade wir als Väter, dass sie nicht entmutigt werden, sondern ermutigt werden in ihrem Leben. Dass sie mutige Menschen werden. Mutig vor allen Dingen im Vertrauen auf dich, im Glauben an dich. Dass sie zu Menschen werden wie David, der voll Vertrauen gesagt hat, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Bitte erfülle du uns da mit deinem Geist, segne du uns dazu, Herr.